Jawohl. Also, hallo einmal, willkommen zu meinem ersten Vortrag, meinem allerersten Vortrag, Jungfernfahrt für mich, Freifunk für Einsteiger. Ich bin freiwillig gemeldet worden und mache jetzt einmal eine Runde, wie bin ich da dazu gekommen und auch wie kommen andere da dazu. Also sprich diejenigen, die schon mal ihren Router zu Hause geflasht und aufgestellt haben und ein Node betreiben, für die könnte es etwas langweiliger werden, weil genau bis zu dem Punkt, wie kriege ich Freifunk auf meinen Router und was habe ich da so für nette Werkzeuge, werden wir kommen. Viel weiter dann nicht. Ich glaube, zeitlich sind wir auf eine ganze Stunde angestellt. Werden wir nicht brauchen. Wenn Zeit übrig bleibt, am Ende haben wir noch Q&A und haben wir auch theoretisch noch Hands-on. Ich habe auch noch dankenswerterweise Router zum Ausprobieren da, wo ich das dann auch nochmal vorführen könnte, wie es geht. Genau. Also inhaltlich einmal Freifunk, einmal wie mitmachen, einmal eine kleine Anleitung, wie kriege ich es auf meinen Router und am Schluss noch einmal so, was steht uns eigentlich so an Werkzeugkoffer bis jetzt zur Verfügung. Das heißt, was habe ich eigentlich, wenn ich Freifunk habe, noch für Tools zum Angucken, ob es funktioniert oder was Freifunk Bodensee so hat, wenn sie denn funktionieren. Ich habe noch eine kurze Vorstellung. Genau, also ich bin Jonas oder ich bin Wolf. Das ist ein Nickname, der sich aus meinem letzten Hobby bei einer Pfadfindervereinigung ergeben hat. Ich bin selber Fachinformatiker in der Softwarebranche irgendwie reingerutscht und bin selber auch bei irgendwelchen katholischen Gemeinden aktiv. Das heißt, da hat sich für mich die Frage gestellt, wie stelle ich Gästen WLAN zur Verfügung. Also das Thema hat mich erstmal privat interessiert, weil immer wieder Leute nach dem Wi-Fi-Kennwort fragen und dann hat es mich irgendwann mal interessiert, weil sie es angeboten hat, Gäste einfach mit Wi-Fi zu versorgen. So. Warum ausgerechnet das Freifunk als Produkt für mich dann in Frage kam? Genau, ich habe es ja gerade eben schon ein bisschen gespoilert. Muss hier aufpassen, ich habe immer zwei Folien. Ist halt, ich kann meine Gäste versorgen, ich kann denen was anbieten, wo mich keiner nach dem Kennwort fragt. Ich habe halt eine gewisse Redundanz durch das, dass ich mittlerweile mehrere Geräte habe, durch das, dass ich auch schon den ersten Nachbarn habe, der Freifunk auch hat. Da bietet sich nachher, ich komme noch ein bisschen zur Technik, bietet sich halt auch was an, dass die Router untereinander ausmachen, wer jetzt alles eine Route ins Internet anbieten kann. Und dann kann es auch mal sein, dass wenn mein Provider heute irgendwie spinnt, dass mein Nachbar immer noch einen guten Provider hat. Wir haben dummerweise denselben. Okay, aber in der Theorie habe ich halt eine zweite Internetanbindung, auf die nachher geswitcht werden kann, wenn irgendwas ausfällt. Und sonst ist es für mich einfach nett, weil ich in diesem Verein und seit ich mich damit beschäftigt, einfach was über Netzwerke gelernt, was ich vorher nicht wusste, weil ich Software entwickelt, die ich sonst eigentlich nicht entwickeln würde, wenn man auch mit Menschen zusammen Software entwickelt, was ja auch nicht ganz unnett ist. Wir haben eine Community, die durchaus noch ausbaufähig ist. Ich sag mal vorsichtig, wir arbeiten dran am Bodensee mit den verschiedenen Freifunkern. Also wer mal wieder zu Freifunktreffen kommen will oder einladen will, ist das besser? Bisschen näher ran. Ich neige auch dazu, zum Nuscheln zu kommen, wenn ich nervös bin. Also danke für den Hinweis. Gerne auch nochmal lauter sagen, wenn es so ist. Und früher war ein großer Vorteil eben für die Betreiber, dass keiner, der einen Freifunkrouter stehen hatte, mit seiner eigenen IP in den Logfiles gestanden ist. Das war zu Zeiten der Störerhaftung natürlich immer das Thema. Mittlerweile ist es nice to have für jegliche Dinge, wo ich einfach immer noch auf Privatsphäre stehe. Manche Menschen tun das einfach zu Recht, grundsätzlich. Prinzipiell, ja, wäre das, glaube ich, nicht mehr das Thema. So, wenn ich so einen Freifunk anbiete, dann schreibe ich es gerade mit drei Ausrufezeichen, weil Free heißt bei uns in der Stadt auch ein WLAN-Anbieter, der kostenlos ist in seinem Namen, aber der meint das anders. Der meint es halt nur kostenlos und nicht wie Free in Freedom, nicht wie Freiheit. Also wie ich
ich möchte halt auch keine Restriktionen. Ich möchte nicht, dass mich irgendwie inhaltlich jemand einschränkt, dass irgendjemand sagt, ja, also herzliche Grüße an StreamOn und andere Dienste, wo es dann darum geht, diesen Dienst leite ich durch, diesen Dienst leite ich nicht durch, den Dienst stelle ich dir in Rechnung, den Dienst rechne ich nicht auf dein Inklusivvolumen an. All so ein Scheiß, Entschuldigung, möchte man nicht bei Freifunk haben, möchte es also auch nicht so beschränken. Genauso Volumina-Limit auf, wie ist es, dein Spotify-Traffic rechnen wir dir nicht an, aber wenn du bei Vimeo-Videos guckst, dann rechnen wir es an und wenn du bei YouTube-Videos guckst, rechnen wir nicht an. Da gibt es gerade ganz viele Bewegungen bei den Providern und auch teilweise halt dann Hotspot-Anbietern. Das möchte Freifunk nicht. Also man kommt dann, wenn man sich mit dem Thema auseinander beschäftigt, was bedeutet es, freies Internet anzubieten, schon auch ein bisschen auf eine ganz idealistische Vorstellung von dem, was frei eigentlich alles heißen könnte. Und das war mir sympathisch irgendwann, ne, zu sagen, da bewegt sich, also man wird halt politisch, wenn man sich damit auseinandersetzt, was in Sachen Internet passiert, gerade in letzter Zeit. Ich war dann irgendwie bei der Artikel 13 Demo, ich habe mir ja solche Dinge halt angeschaut, mich da damit beschäftigt und fand dann immer noch, dass Freifunk für mich auch von der Ideologie her die richtige Lösung ist. Das ist natürlich spannend, wenn man das irgendwelchen Privaten weitererzählt, irgendwelchen Gastronomen, die gerne hätten eine Werbebegrüßungsseite oder besagter kostenlos Wi-Fi-Anbieter bei uns in der Stadt geht gerade hin und begrüßt mit bitte einmal die AGB bestätigen oder so. Ja, oder sich komplett registrieren. Also es gibt wirklich so Prozesse, wo ich denke, das ist halt auch nicht frei, auch wenn es noch kostenfrei ist. Genau, also kein WLAN-Passwort, auch keine Registrierung und die Software, die dahinter steckt, ist, hält sich daran, Open Source zu sein und auch Standards zu benutzen, die ich halt nachschlagen kann, auf die ich aufsatteln kann, wo ich jetzt nicht irgendwo im Firmengeheimnis von irgendeinem proprietären Anbieter bin. Wenn ihr mich bei Fachchinesisch erwischt oder so, was heißt proprietär oder so, einfach reinrufen oder am Schluss irgendwie merken, ich werfe manchmal ein bisschen damit um mich. Dann auch okay. So, jetzt geht es ein bisschen ins technische Detail. Das ist jetzt natürlich noch doof, wenn es kleiner ist, sorry. Also diese Lösung mit dem VPN heißt tatsächlich, dass der Freifunkrouter, das ist der Rosane hier, keine Telekom-Werbung, dass der einen Tunnel aufbaut, der komplett einmal durchreicht und zwar bis zu diesem, bis zu der Kiste links von der Wolke, wo quasi dann ein Server steht von der jeweiligen Freifunk-Community. Und erst von dort aus geht der Traffic tatsächlich ins Internet. Also dieses Tunnel, das da aufgebaut wird, ist ein VPN-Tunnel, also ist ein verschlüsseltes Tunnel, das auch keiner abschnorchelt unterwegs. Und der Traffic taucht erst von scheinbar von diesem Server aus nachher auf beim jeweiligen Endpunkt, wo ich halt bin, also beim Webseitenbetreiber, beim Mail-Server oder wo auch immer. Hat zur Zeit in der Störerhaftung den Vorteil auch noch gehabt, dass eben bei mir vor der Tür nicht mal plötzlich jemand mit der Hausdurchsuchung klingelt. Es gab vereinzelte Freifunkvereine, die den Spaß tatsächlich schon erleben durften. Die sind dann mittlerweile ein bisschen darauf vorbereitet oder wissen auch eher, was sie tun müssen. Aber jeder, der bei sich daheim einfach denkt, der stellt so einen Router auf, der hat nach wie vor die Sicherheit, dass nicht seine IP-Adresse in den Logfiles auftaucht. Deswegen ist das auch für den Normalo, der sagt, okay, ich bin Gastronom, ich möchte halt irgendwie meinen Gästen ein kostenfreies WLAN anbieten und wenn die irgendeinen Scheiß bauen, will ich nicht, dass bei mir die Butze auf links gedreht wird oder so. Ist das immer noch eine gute Lösung? Oder wenn ihr vielleicht irgendwo eine Wohnung stehen habt in der Nähe von einer Bushaltestelle, wo einfach Schüler jeden Tag eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde, je nach Fahrplanlage, ein bisschen wartet und ihr möchtet denen ein kostenloses WLAN anbieten, ohne dass ihr dadurch irgendwelche rechtlichen Probleme kriegt, ist es nach wie vor immer noch eine gute Lösung. Und so ist es auch bei mir gemacht. Also ich habe auch quasi irgendwo hinter dem Router meines Anbieters, also das ist der in Blau da steht, in der Grafik habe ich quasi einen Freifunkrouter zusätzlich aufgebaut und der tunnelt den Verkehr, den jetzt meine Gäste halt verursachen, tunnelt der einmal raus über den Freifunk-Gateway und wenn die sich irgendwo rumtreiben, dann dürfen die das, ich muss das nicht filtern, also das ist so dieses gegenseitige Spiel. ich kriege keine Probleme. Deswegen muss ich euch auch nicht auf die Finger gucken. Und dann verträgt sich das eben miteinander, dieses freien Traffic lassen. Also auch nicht beschränken, wo geht's hin. Also keine Jugendschutzfilter, keine sonstigen Zensuren, was man sonst irgendwie haben könnte. Brauche ich alles nicht. Kann meine Gäste einfach rauslassen. Also eine Thema. Freifunk ist immer VPN, damit ich Privatsphäre habe und damit ich selber als Knotenaufsteller nicht dahinter stecke. Das zweite Thema, was Freifunk hat, ist Mesh. Ich habe mal lustige Grafiken hier eingebaut. Normalerweise ist es so, dass ein Netzwerk verschiedene Topologien aufweisen kann. Also ich könnte ein Netzwerk ringförmig aufbauen, dann reden die halt alle, dann geben die Signale irgendwie durch. Ich kann Netzwerke vermeschen oder was ganz häufig ist, ist eigentlich eher so zu Hause dieses sternförmige, irgendwo steht zentral ein Router, Schrägstrich, die meisten Router für zu Hause sind halt auch Switches, bei denen der Traffic zusammenläuft und rauskommt. Und da steht halt einer, von dem sind alle abhängig. Bei einem Mesh habe ich mehrere Geräte, gehe wieder einen zurück, die untereinander Routen aushandeln. Also das heißt, die stellen dann auch untereinander fest, ah ja, okay, ich könnte hier ins Internet über dieses Gerät oder ich könnte über jenes Gerät ins Internet. Im Idealfall bewerten die auch die Routen ein bisschen, welches die günstigeren sind und welches nicht. Im Idealfall heißt da, ist noch Potenzial gerade momentan, weil die das nicht regelmäßig aktualisieren, sondern das stellen die halt in der Regel am Anfang einmal fest. Aber es ist halt klar, es gibt nicht nur diesen einen Weg ins Internet und dieses eine Gerät, von dem alle abhängig sind. Jetzt sind wir bei dem Szenario, wo vielleicht mein Internetanschluss mal versagt und der von meinem Nachbar aber noch funktioniert und die dann eine neue Route aushandeln und einfach durch diesen redundanten Anschluss, ich, auch wenn jetzt bei mir ein Ausfall da ist, die Geräte untereinander eine zweite Route finden würden. Das also gibt es auch kommerziell, glaube ich, aus dem Hause AVM mittlerweile zum Beispiel zu kaufen. Entschuldigung, ohne Werbung zu machen. Aber die Routerhersteller sind da mittlerweile auch drauf gekommen, dass es gar nicht so schlecht ist, auch für die Privaten so eine Redundanz zu schaffen. Freifunk hat es schon immer drin und jetzt seit Bodensee ist jetzt gerade auf Batman 5 umgestiegen. Also hast du nochmal noch neuere Mesh-Software drin. Was das genau bedeutet, finden wir jetzt mal langsam raus. Weiß ich auch nicht so ganz genau. Das war nur der Vergleich vorher. Also wir sind bei Freifunk im Idealfall immer bei vermeschten Netzwerken, wo eben die Router untereinander auch für Redundanz sorgen können. Das funktioniert aber nur dann, wenn ich halt einen Nachbarn habe, den ich auch überzeuge oder wenn ich noch einen zweiten Router mit einer zweiten Internetanbindung hätte. Also ich könnte ja quasi einen mit LTE aufstellen und einen mit Landline, was auch immer. Aber in der Regel ist es so die Nachbarschaft, die einfach miteinander mescht und dafür dann den Vorteil hat, nicht von einer einzigen Knotenstelle abhängig zu sein in der Mitte. So, wenn ich jetzt also da mitmachen will bei diesem Freifunk, dann war das für mich immer in einer ganz normalen Reihenfolge. Also das heißt, ich habe mich persönlich mit dem beschäftigt, wer bietet sonst noch kostenlos Internet an? Was gibt es für Lösungen? Ich habe selber mal so einen Router aufgestellt, habe es auch hinbekommen, dort die Firmware von Freifunk einzuspielen. Ich habe, ja, wenn ich gebraucht und günstig an Hardware gekommen bin oder einer mal einen Router übrig hat, den auch eingesammelt, Schrägstrich, dann für andere halt geflasht. Zu passend oder nicht passend kommen wir vielleicht nachher, kommen wir auf der nächsten Folie tatsächlich noch. Mittlerweile kann ich mithelfen und Software verbessern, weil ich es halt kann. Das erwartet keiner von der Community, von allen, aber wir haben halt auch zum Beispiel so einfache Dinge wie meine Anleitung auf der Website querlesen, stimmt sie noch, sind Rechtschreibfehler drin. Also auch das ist Software letzten Endes. Also auch Website-Inhalte sind einfach Software, die eigentlich jeder querlesen und kontrollieren könnte. Und dann macht man so das Übliche, was man in Communities halt macht. Bewegt sich in Chaträumen, beantwortet Mails, hilft Menschen, die Fragen haben. versucht aktuell gerade vielleicht einen Verein zum Leben zu kriegen. War auch so ein Steckenpferd, ist immer noch ein Steckenpferd von mir. Schauen wir mal, was da draus wird, weil im Idealfall haben wir vielleicht auch jemanden, der auch Community am Leben halten kann. Schauen wir mal. So, also, kommen wir aber zum Technischen zurück, kommen wir zur Firmware. Also wir haben einen Firmware Wizard oder wir haben dann auch, den gibt es auch tabellarisch. Das macht vor allem dann Sinn, habe ich schon feststellen müssen, bevor ich mir Hardware irgendwo schieße, nachzugucken, sind es auch Hardware-Modelle, sind es auch Geräte, die ich überhaupt, auf die ich überhaupt problemlos Freifunk-Firmware draufkriege, weil es geht halt doch nicht überall. Also es lohnt sich, in diesem Firmware-Wizard vorbeizugucken, genau nachzugucken, was habe ich für Hardware. Also diese Hardware hat im Kleingedruckten, das ist jetzt wieder von der eigenen Website, die haben da, das ist der zweite Rahmen, die haben halt auch eine Hardware-Revision-Nummer und das lohnt sich auch da vorbeizugucken, weil manchmal kommt ein Hersteller auf die Idee, eine Hardware-Version weiter, der Karre ein bisschen weniger RAM mitzugeben, einen anderen Prozessor, weiß nicht, ob da am Chipset was gedreht wird und plötzlich geht halt eine Hardware-Version nicht mehr mit der Freifunk-Firmware. Also auch das Kleingedruckte lohnt sich leider zu gucken. Und das ist tatsächlich das, was man manchmal auch nicht sieht. Also ich habe mir schon gebrauchte Geräte bei eBay geschossen, wo ich gesagt vorher den Händler angeschrieben habe und habe gesagt, bitte sag mir, welche Hardware-Version ist das? Es interessiert mich. Und wenn der dann zurückgeschrieben hat, das ist jede Hardware-Version oder Hardware-Version ist egal, dann das Gerät hat auch nicht gekauft. Ja, also weil die müssen halt, bevor sie dir das Ding verkaufen, müssen die halt tatsächlich selber auf dem Gerät da nachgucken und sagen, welches ist diese Hardware-Version. Wenn der dir das nicht beantworten kann, dann...
Ja, daher die Empfehlung eBay Kleinanzeigen, weil die Leute antworten wenigstens noch auf solche Fragen.
Okay. Ja. Frage lohnt sich und wenn die bei eBay Kleinanzeigen besser antworten als woanders, dann also Amazon-Händler antworten nicht. Denen ist zum Beispiel egal. Ist das Gefühl. Also gut, eBay Kleinanzeigen. So, kommen wir mal zu diesem Firmware Wizard. Also da war vorher die URL, drei Folien vorher da. Firmware.ffbc.de und dort gibt es auch den Firmware Wizard. Und der geht dann los mit einem Dropdown. Was haben wir denn überhaupt für eine Firmware? Ich für meinen Teil habe sehr viel TP-Link in der Landschaft umeinander geschoben. Und da kann ich dann sagen, mein Hersteller ist ein TP-Link, das Gerät ist ein Archer C7 und die Hardware-Version, die da draufsteht, ist die Version 4 oder mittlerweile sind auch die 5er Version draußen. Das wähle ich dort aus. Oder es befindet sich rechts oben im Kleingedruckten hier noch zu sehen, so eine Tabelle anzeigen, dann kriege ich auch eine Übersicht dessen, was überhaupt insgesamt schon zur Verfügung stehen würde. Also wer sich da per Dropdown durchführen will, kann das tun. Und wer die ganze Tabelle angucken will, darf das auch machen. So, und dann gibt es da unten zwei Buttons. Der eine heißt Erstinstallation und der zweite heißt Upgrade. Erstinstallation wähle ich dann, wenn das Gerät halt vorher noch mit der Software vom Hersteller spazieren fährt. Also immer dann, wenn da noch die Original TP-Link, die Original, was auch immer, andere Hersteller-Software drauf ist, dann fahre ich eine Erstinstallation. Und in allen anderen Fällen, wenn dann vorher schon mal eine Freifunk-Firmware drauf war. Im Grunde genommen sogar, wenn da vorher schon irgendwas von OpenWRT drauf war, müsste das über diesen Upgrade-Button gehen. Wenn die dann installiert sind, kann man die auch darauf einstellen, dass die sich selber updaten. So sieht bei mir mein TP-Link-Router im Normalfall aus. Also das heißt, ich gehe da auf die erweiterte Ansicht und gehe dann auf System heißt, da hieß der Punkt, glaube ich. Und dann gibt es so eine Möglichkeit, wo ich ein Firmware-Upgrade durchführen kann. Wie gesagt, wenn es das Zeitfenster hergibt, kann man das Spiel nachher noch spielen. Und dort wähle ich die Datei aus, die ich hochladen und einspielen möchte als Firmware-Upgrade. Und dort kommt dann eben die Datei hin, wird dort hochgeladen, die ich mir vorher runtergeladen habe beim Firmware-Wizard. Also dort kommt die Freifunk-Firmware dann in den Router. Und wenn der geflasht ist, also wenn die Installation abgelaufen ist, ganz böse, wenn in dem Moment der Strom ausfallen würde oder so, weil dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, den über Konsole irgendwie wieder herzuholen, aber das geht dann wieder aus dem Einsteigerniveau raus. Aber im Idealfall spielt der so die Firmware ein, startet sich einmal neu und in unserem Falle kriegt der Router nachher am LAN-Anschluss eine bestimmte IP-Adresse, unter der ich den wiederfinde. Also ich gebe quasi dann nachdem der Router sich neu gestartet hat, in meine Browser-Adresszeile die 192.168.133.1 als Adresse ein, komme dann auf eine Begrüßungsseite. Also in dem Moment, wo der schon einen Namen hat, sagt er auch, wie er heißt. Manchmal steht da auch irgendein Default-Wert drin. Der Screenshot ist jetzt von einer Maschine von mir, die keinen Default-Wert hat. Wir können nachher vielleicht nachgucken, was der Default-Wert ist. Das ist die Variante, wenn ich es per HTTP aufrufe, weil das ist so eine Begrüßungsseite, die darf jeder sehen. Und wenn ich es per HTTPS aufrufe, dann fragt er nach einem Benutzernamen und Kennwort. Das ist am Anfang auf Root und ein komplett unausgefülltes Passwort eingestellt. Und dann sagt er das hier. Das ist aber völlig normal, weil die Zertifikate, die Router hier verwenden, die sind selbst signiert. Also da kauft natürlich keiner bei einer CA was ein. Und es hat auch noch keiner probiert irgendwie, weil die Dinger ja auch nicht im Internet stehen, das irgendwie mit Let's Encrypt zu machen. Ich kann mir das auch nicht ganz vorstellen. Also geht.
Also du kannst mit Let's Encrypt was machen. Das Problem ist nur die Pool Size, weil du dann nämlich relativ viele Router innerhalb einer Subdomain hast. Also Zertifikate in einer Subdomain, und da gibt es so gewisse Limits. Und wenn du mal gerade irgendwie so eine Weihnachtswerbung fährst oder so und dann plötzlich 50 neue Router aufpoppen wollen, dann kriegen die dann keine Zertifikate mehr. Das ist dann nicht so schön.
Es wäre theoretisch möglich, praktisch. Genau, handelt sich um selbst signiert, das ist aber okay. Also man kann diese Meldung zum Glück weiterklicken und sagen, Risiko akzeptieren und fortfahren. Dann verlangt er eben nach Benutzernamen und Passwort. Das ist am Anfang, wie gesagt, Root und einfach nichts. Und dann bin ich auf der Konfigurationsseite, die seit der Firmware-Version 2 von FFBC einen roten Balken hat. Vorher war der blau, das wird euch jetzt vielleicht auffallen. Da erzählt er jetzt, welches Gerät es ist, an welchem Gateway er hängt. So ein bisschen Statusinformationen gibt es da schon. Den Namen gibt es erst dann, wenn der Name auch eingetragen ist. Und die erste sinnvolle Aktion, die man dann macht, ist natürlich ein neues Kennwort wählen. Wer soweit ist, dass er mit Public Key was anfangen kann, kann hier auch ein Public Key hochladen. Der Router möchte in der Regel recht häufig neu gestartet werden bei neuen Konfigurationen. Das kann man dann auch machen. Hier ist der Screenshot der Seite, wo ich eintrage, wie der Router heißt. Und dann kann man zum Beispiel Latitude und Longitude einstellen. Also sprich, wo haue ich die Nadel in die Kartenansicht. Es gibt Übersichtskarten, wo überall unsere Router stehen. Wenn man den Standort veröffentlichen will, trägt man diese zwei Werte ein. Kann dann auch einstellen, ob man nichts, wenig, alles oder mehr zur Karte beitragen will. Das ist einfach dann, hat was damit zu tun, wie viel Details drin ist. Kann Kontaktdaten geben. Ich habe mir selber schon ein Riesenei gelegt, indem ich gesagt habe, der HTTPS-Zugriff gibt es nur über LAN und anschließend mache ich das LAN zu. Also das ist quasi der Weg, über den ihr wieder auf diese Konfigurationsoberfläche kommt. Und es lohnt sich ja, ein gutes Passwort zu vergeben und dann lieber einen Weg mehr offen stehen zu lassen, so meine Erfahrung. Weil wenn der nachher zu ist, der Weg. Kannst ja wieder von vorne anfangen mit Konfigurieren oder ich hab's noch nicht raus. Also ich habe diese Route dann einfach resettet, weil ich kann da nicht mehr ran. Da kann man sich die Tür einfach schließen. Nicht gut. So, kurze Übersicht unserer Werkzeuge. Es gibt theoretisch einen Mesh-Viewer. Es gibt Statistiken von Grafana und es gibt auch eine kleine Notelist. Der Mesh-Viewer hatte früher die Adresse meta.ffbc.net, der neue hat jetzt mate.ffbc.net. Ich lade die Folien nachher noch irgendwo hoch, wo ich es veröffentlichen kann. Also die sind mir nicht heilig. Beim Mesh-Viewer geht es also um diese Karten, die stehen auch nicht unter meinem persönlichen Schutz und Urheberrecht, sondern die Grafiken sind ja alles bisher von irgendwelchem FFBC-Zeug. Also der Mesh-Viewer zeigt im Wesentlichen Punkte an, wo stehen diese Router. Wenn ihr da in der Config-Datei quasi eingetragen habt, was die Geoposition von dem Router sind und eingestellt habt, dass ihr mindestens ein bisschen was an diese Karte weitererzählt, dann haut er das in der Karte rein. Konkret sieht es dann zum Beispiel so aus. Da steht dann drin jetzt, wo der Router steht und was es für einer ist und wie viele Clients verbunden sind. In dem Fall habe ich einen Zeitpunkt erwischt, wo 5 Clients verbunden waren. Da macht er dann auch 5 kleine Punkte um den Router drumherum. Und wenn man alle Details veröffentlicht, dann sieht man auch noch, unter wie viel Last der gerade steht. Ich muss zum aktuellen Status vom Mesh-Viewer geduckt zugeben, dass da noch Optimierungspotenzial da ist. Also der aktuelle Mesh-Viewer von FFBC, der zeigt manchmal Dinge, die aus einem zufällig gewählten Zeitpunkt der Vergangenheit sind. Also sprich, wenn der gerade keine aktuellen Daten findet, dann nimmt er manchmal das Letzte, was er kriegen konnte, und irgendwas scheint da auch beim Parsen der JSON-Datei schief zu gehen. Also sprich, der Daten, die die Router halt an den Mesh-Viewer weitergeben. Also wenn je mal ein Router als offline markiert ist, also wenn euer Router da jetzt offline sein sollte, dann testet doch, ob ihr ins Internet kommt über den Freifunk, den der Router zur Verfügung stellt. Das ist dann auf jeden Fall aussagekräftiger wie die Tatsache, dass im Mesh-Viewer gerade irgendein Bobble auf Rot ist. Und ja, also wie gesagt, dann könnte eure Info noch aus der Vergangenheit sein oder aus einer falsch geparsten JSON. Ziel ist es, dass die Mesh-Viewer wieder aktuellere Daten zeigen, aber wir arbeiten dran. So. Oder manche Menschen von uns arbeiten dran, die drumherum auch noch anderes zu tun haben. Genau, das war jetzt gerade Kartenansicht. Das ist ein Detail von einem Router. Und das ist dann so eine Netzwerkansicht, an der ich eigentlich ein bisschen sehe, was gibt es prinzipiell für Knoten und wie sind die untereinander verbunden. Also wenn ich da ins Detail dann ranzoome, das sind zum Beispiel die Knoten, die ich so kenne. Also Dreifaltigkeit ist eine Kirchengemeinde in Ravensburg. Und da sieht man jetzt, dass einer nicht erreichbar war, angeblich. Und dass also Momo und Gigi, das sind zwei Alleinstehende, die haben halt jetzt 3 bzw. 5 Benutzer verbunden gehabt, und die anderen 5, die stehen in einem Gebäude, da sieht man dann, dass die miteinander verbunden sind, also die meschen untereinander und die meschen in unterschiedlich guter Qualität untereinander, deswegen haben diese Verbindungsstrecken untereinander auch verschiedene Farben. Das ist Mesh Viewer. Dann gibt's oder gab's und gibt's auch bald wieder, aber der ernährt sich gerade auch noch ein bisschen aus der Vergangenheit, ein Grafana-Server. Also Grafana ist ein Tool, um auf statistischen Zahlen schöne Diagramme zu zeichnen. In dem Fall zum Beispiel, wie viele Clients sind gerade zu welcher Zeit mit welchem Router verbunden gewesen. Also wenn euch mal interessiert, ich würde mal gerne die letzten x Tage sehen, wie viele Clients hatte ich denn so auf meinen Maschinen, dann ist es immer wieder mein Punkt, wo ich nachgucke. Und man freut sich dann einfach an der Client-Anzahl, wenn man dann weiß, wurde das Angebot, das ich dazu in die Landschaft stelle, also das kostenlose WLAN, das ich zur Verfügung stelle, wurde es genutzt oder nicht. Mich motivieren solche Zahlen halt manchmal. Oder manchmal sehe ich auch, wie lange die Veranstaltungen bei uns gingen in den Räumen, weil ich einfach sehe, wann die letzten nach Hause sind. So, und das gibt es theoretisch auch noch als Tabellenübersicht, als Notelist, aber auch die Notelist ist gerade ein bisschen Baustelle. Jo. Gut, also eigentlich bin ich jetzt mit den Folien durch. Quellenangaben sind überschaubar, und wenn ihr Bock habt, weil jetzt haben wir eine halbe Stunde, und ich glaube, der Vortrag ist schon eine Stunde angesetzt, würde ich auch noch einmal einen Router bespielen. Oder habt ihr jetzt schon irgendwelche Fragen? Oh ja, Mikro, super, danke.
Ja, was passiert denn, wenn du den Router resettest mit der Firmware? Also, ist der dann blank oder was passiert dann?
Es gibt so ein, je nach Hersteller gibt es manchmal so ein Firmware-Reset, wo der wieder in Standardzustand zurückfallen kann, wo der quasi dann wieder anfängt, wieder ein TP-Link zu sein, wo er in diesen Zustand zurückkommt. Und dann kann ich halt wieder von vorne da anfangen.
Ja. Ja, bei vielen Routern inzwischen gibt es auch irgendwie die Möglichkeit, ein TFTP zu machen. Das heißt, man braucht dann irgendwie jemanden, der vielleicht schon so ein bisschen weiß, wie sowas funktioniert. Und über TFTP holt sich der Bootloader dann das, was man ihm dort so vorschmeißt. Da kommen dann auch nicht die Sysupgrade-Images, sondern wieder die ganz normalen Factory-Images drauf. Und ist ein etwas anderer Prozess. Er muss man ein bisschen mehr installieren, geht halt dann nicht mehr in Webbrowser, sondern braucht schon irgendwie mindestens irgendwie ein Python-Script oder halt ein bisschen Toolchain installiert. Aber damit kriegt man eigentlich inzwischen alles wieder hin.
Genau. Also der erwartet dann an einer gewissen Adresse, dass ihm ein Server sein Image wieder liefert und diesen Server muss ich dann halt unter der Adresse auch zur Verfügung stellen. Dann würde er sich von dieser Adresse quasi Firmware ziehen. Das bedeutet kurz zusammengefasst das, was halt per TFTP dann geht. Aber dazu muss ich den Dienst auf der IP-Adresse anbieten.
Auch die Freifunk-Firmware selbst hat einen Recovery-Mode, wo man dann per SSH, falls man sein Passwort weiß, draufkommt oder teilweise auch per Web-Interface. Je nachdem, wie man ihn vorher konfiguriert hatte, funktioniert das manchmal besser, manchmal schlechter. Aber üblicherweise funktioniert der eingebaute Freifunk-Recovery zum die Konfiguration von Freifunk zurücksetzen auch. Das ist meistens der einfachste Weg.
Ist Grafana denn dann jetzt auf dem eigenen Router installiert oder ist das dann halt irgendwie über die Freifunk-Seite, weil... Ich weiß noch damals, als ich mit IC Inga dann das mit Grafana verbunden hatte, dass man dann ja irgendwie noch eine Graphite-DB oder sowas braucht, wo dann halt die Sachen zwischengespeichert werden.
Ich brauche definitiv eine Datenbank, wo die Daten dann abgelegt sind. Also Grafana stellt ja quasi nur Daten, die auf einer Zeitachse irgendwo eingesammelt wurden, zur Verfügung. Das muss in der Datenbank drin sein. In dem Fall ist die Grafana-Instanz tatsächlich auf einem Freifunkserver drin. Du könntest dir natürlich selber auch zeitgesteuert regelmäßig die Daten einsammeln und dann dein eigenes Grafana aufsetzen, aber das ist eine zentrale Instanz, die zur Verfügung steht. Das ist nicht auf deinem Router. Ja. Ja, Mikro kann auch zentral geparkt werden. Okay. Dann Achtung, genau, deswegen wollte ich mich jetzt kurz entkabeln, damit ich mal kurz zum Router laufen kann. Achtung.
Mache ich einfach mal ein bisschen Zwischenprogramm. Wenn da beim Flashen irgendwie eine Zeit lang nichts passieren sollte und der Router nur ganz komisch blinkt, bloß keine Panik kriegen und irgendwie Strom aus, also das kann sicher mal 5 Minuten dauern, dass es wieder auf die Füße fällt oder vielleicht ein ganz uraltes Schätzchen ist, vielleicht auch mal 10 Minuten. Und wenn ihr unbedingt was kabeln wollt, dann steckt einfach nur das LAN-Kabel aus und wieder ein. Es gibt auch einige Betriebssysteme, ich will jetzt nicht in Richtung Redmond oder irgendwo anders hin zeigen, oder zu irgendwelchen komischen Mint-LAN-Managern oder sowas. Da kriegen die einfach den MacChange nicht mit, wenn man von der Stock-Firmware auf das OpenWRT, also auf das Freifunk rüberflasht. Die Abrequest ins Leere und dann darf man auch einmal am LAN zuppeln und dann geht es plötzlich wieder. Oder weil die DHCP nicht neu, nicht hinbekommen hat, dass sie was geändert hat an der Architektur oder so. Achso, und was auch noch ist, viele Konfigurationsseiten von den Routern kommen hier aber schon inzwischen mit HTTPS, also die Stock-Firmware. Und wenn dann man das Freifunk über HTTP bedienen möchte, dann muss man das schon oben in der Adressleiste ändern, wenn dann die Firmware noch kein HTTPS ist. Ich weiß, ihr macht HTTPS, aber viele andere machen das nicht. Und nicht wundern, dass es dann nicht geht. Ja, solange ihr dann aus dem HTTP nur die Adresse ändert, aber das HTTPS noch stehen lässt, dann passiert dann auch nichts.
Ja, bei uns ist HTTP die Übersichtsseite für jeden und HTTPS ist eine
Konfiguration. Bei euch jetzt, genau, aber ja. Ich sag mal, es gibt ja auch andere Regionen, die vielleicht eine ganz andere Firmware haben und da ist das so ein Fallstrick, wo schon viele Leute reingefallen sind.
Jawohl.
Okay, also das ist dieser. So, okay. Also, Webseite Firmware Wizard. Gerät in die Hand nehmen, warte mal kurz, da stand irgendwas drauf. Also, das ist jetzt ein Archer C7, oder? In der 5er Version. Gut. Also das ist das, was ich nachher hier quasi raussuche und sage, das ist ein TP-Link halt.
Also wenn man ein Bild aus dem Stream rausnehmen soll, musst du kurz sagen.
Nö. Also das ist okay. Ich warte jetzt noch kein Passwort wählen und ich glaube, selbst wenn ich eins wähle, dann ist es nur ein Demo-Gerät.
Also, 5er Wizard Archer C7, Version 5. Ah!
Das hat er vorher beim Präsentieren irgendwie so im Splitscreen besser gemacht. Ich weiß, was du meinst. Danke für die Info. Sonst muss ich ihn halt da rausschieben. Dann sehe ich ihn nicht mehr. Das ist auch scheiße. Warte mal. Ich muss irgendwie meine Bitte? Im schlimmsten Fall machen wir das, aber ich habe hier auch gerade eben gesehen. Ja. Ja? Spiegeln. Spiegeln klingt doch eigentlich richtig. Ja, ich sehe es auch. Sehr guter Modus. Okay, super. Danke. Also, das wollte ich euch gerade so stolz zeigen. Deswegen habe ich gerade laut runtergelesen, was es für eine Hardware ist und auch für eine Hardware-Version. Weil jetzt haben wir hier quasi auf firmwarefbc.de halt quasi ausgewählt, dass wir einen TP-Link ATC7 mit der Hardware-Version 5 haben und sagen, okay, ich würde jetzt gern einmal Software runterladen. Tja. Einmal reicht eigentlich, glaube ich, für den Bedarf. Okay. Jetzt stehen da alle anderen Sachen, die ich hoffentlich vorher runtergeladen habe, in der History drin, genau. Warum? Ein Unboxing wieder. Das ist... Ich packe die Antennen jetzt nicht aus. Juhu, mein erstes Unboxing-Video. Guck mal, habe ich mir gekauft. Ein super tolles Produkt. Ich bin so begeistert. Ist das Product Placement, wenn man das jetzt in die Kamera hält? Nein, es ist selbst, also es ist... Ja, genau. Es ist nicht gesponsert. Der Hersteller hat mir kein Geld und keine Gratisgeräte zur Verfügung gestellt. Insofern geht's, glaube ich. So, ich nehme jetzt einfach meine Steckdose in naheliegender Reichweite und hoffe, dass es nicht überall das Licht ausgeht. Genau. So, wie war das, wenn der Strom währenddessen ausfällt? Ist es am besten. Und ich hätte theoretisch erwartet, dass jetzt hier auch irgendwo noch ein LAN-Kabel beiliegt. Tut's. Ja, sonst hätte ich auch noch eins auf der Tasche gehabt. Alles gut. So. Have you tried to turn it off and on again?
Wenn man da jetzt so ein Router-Flash-Event hat, wo dann da irgendwie 10 oder 20 User sitzen, die alle ihr Gerät auspacken, dann fühlt man sich hinterher richtig schlecht bei der Menge von Plastikmüll.
Ja. Ich glaube, da ist einfach kein Strom drauf auf der Dose, wo ich bin. Weil das ist der erste Vorführeff. Ja! Was heißt hier 12? Noch viel geiler. Ich hoffe, die hat noch genug. Ja, ich war mit der tatsächlich mal kurz public mit einem LTE-Router spazieren gehen. Also man kann sich die in den Rucksack stecken und dann wirklich Internet in die Landschaft stellen. Was? Klingt nach wem? Ja? War mit von der Party. Ach so. Ja. Also wenn vorne grüne LEDs auftauchen, ist immer schon ein gutes Zeichen. So. Dann hatte ich doch gerade eben LAN-Kabel in der Hand. Brauchen wir nämlich auch. So. Ethernet wird verbunden, das ist schon mal gut. So. Sollte man am LAN-Port anschließen. Hilft. Bitte? Die gelben. Ja, ihr seht die Farben besser als ich. Okay. So. Da war gerade eben noch der LAN-Zustand. Verbindung wird hergestellt. Gigabit, so. Also wer auf der Konsole if-config eingeben kann oder für die Windows-User-IP-Config, der sieht das auch. Das hier zeigt die GUI jetzt an. Also er sagt, hier ist quasi mein nächster Gateway an dem Kabel dran. Also sprich der Router, der gerade gemeldet hat, über ihn geht's raus. Das ist in dem Fall die TP-Link-Maschine. Und wer gut im Handbuch lesen ist, weiß auch, was bei TP-Link das Standardpasswort ist. Ah, create, ich darf es gleich wählen. Ja gut, wenn das das Standardpasswort ist, ist jetzt in dem Fall auch nicht so schlimm, weil das wird ja gleich überflasht. So, also herzlich willkommen auf der TP-Link-Maschine. Er will mich jetzt hier durch so einen Assistenten durchschieben, brauche ich gar nicht. Ich gehe in die Systemtools, wo ich hoffentlich gleich meine Firmware-Geschichten finde. Na? Ja, genau. Und da war Firmware Upgrade. Sehr gut. Dann sage ich bitte Browse, bitte Downloads. Da ist meine Factory-Bin, die ich gerade runtergeladen habe. Bitte öffnen. Bitte Upgrade. Do you want to upgrade? Ja, aber ja, bitte doch. So, und jetzt braucht er hoffentlich genauso lang, bis die Powerbank leer ist, weil dann haben wir den Stromausfall auch durchsimuliert. Ja, so lange kann man Müll wegräumen oder andere Dinge tun. Weiß ich nicht. Auch daheim Müll runterbringen, Kaffee kochen. Stimmt eigentlich. Ah. No risk, no fun, oder? Kann auch währenddessen ein bisschen dieses Netzwerkding im Auge behalten, ob der irgendwann mal nicht mehr verbunden ist, weil einmal weg wär zu erwarten. Nein, aber die knallt ja nicht mal. Ich finde nur die Folie geil, die auch so ploppt beim Draufdrücken. Die ist ja echt, weiß nicht. Ich komme ja so von so einem katholischen Hintergrund. Ich finde es gut, wenn man diese Folien weglässt. Aufpassen. Das ist nachher alles öffentlich im Internet. Kriege ich wieder Ärger. Kann ich mir nachher... Kommt der Bischof wieder vorbei und sagt, es funktioniert. So. Die lasse ich sogar manchmal bei meinen. So, habe ich irgendwas vergessen? Möchte irgendjemand, dass ich noch irgendwo Folien? Ich mache einfach die da unten mit der MAC-Adresse auch weg. Die braucht eh keiner. So, jetzt hat er mir gerade eben erzählt, dass er eine andere Adresse hat. Er hat nämlich jetzt die 192.168.133.1 in der Zwischenzeit. Und das spricht eigentlich dafür, dass er schon einen Freifunkrouter als Gateway sich hat. Jetzt bin ich einfach mal neugierig. Ja, der Prozess sagt ja selber, ich bin noch 94% vom Ziel weg. Okay, dann ich kann einfach mal gucken, ob der mir schon was erzählt. Der erzählt mir schon was. Bin schon da. Also das war jetzt diese IP-Adresse, kurz mal oben in die Adresse reingekopiert, copy and pasted, falls jemand so schnell nicht gucken konnte. Genau, und dann kann ich mich da einloggen. Dann sagt er, Sicherheitsrisiko, wer das noch in Erinnerung hat. Wir akzeptieren dieses Risiko. Sagen, ich bin root und das ist auch gut so. Das ist die Übersichtsseite. Genau. Wir vergeben hier ein möglichst... Ja. Keine Kosten und Mühen und Speicherplatz gescheut.
Und jetzt könnte ich in meinen Einstellungen doch noch so Dinge einstellen wie... Ah. Ich konnte mir mein Kennwort merken. Genau. Also das ist jetzt dieses Breitengrad, Längengrad. Also der heißt jetzt zum Beispiel Camp Demo. Und dann gehe ich bei OpenStreetMap vorbei und überlege mir, wo ich den nachher eintragen möchte. Kenne ich nicht. Was ist das? Haben die auch Kartenmaterial? Achso, das ist da die TP-Link-IP, die gibt es nicht mehr. Das ist der Firmware-Wizard, den brauchen wir gerade nicht. Und ich weiß, warum der mich gerade nicht rauslässt, möglicherweise, weil der jetzt gerade als Standardroute natürlich die neue Karre drin hat. Ich verstehe. So. Ja, oh ja, das fände ich gut. Ich hätte gern Koordinaten. Ich nehme jetzt. Das ist zu weit.
Wie wär's mit 47 73 291?
Da muss aber irgendwo nach der 47 ein Punkt gewesen sein, oder? Ja, okay. 732 791 nehme ich.
923 7219.
23721. 9, so ungefähr. So, genau. Da kann man dann noch irgendwie so ein... Ding eintragen und noch sagen, alles zeigen, alles oder nichts. Speichern. Und jetzt haben wir hier ein bisschen die Sondersituation, dass die ganzen Freifunk-Access-Points, die hier hängen, glaube ich, keinen Mesh in die Landschaft stellen. Das hat der Mart vorher mal so gesagt, gell. Das heißt, ich kriege den jetzt auch noch nicht zum Meshen, geschweige denn zum Uplink machen. Ich müsste den jetzt in eine LAN-Buchse hauen, aber das machen wir, da fangen jetzt nicht die Kabel an umzustöpseln, weil sonst ist das Streaming weg. Kriege ich noch einen zweiten geflasht und die meshen dann einfach untereinander? Oder sagen wir, war jetzt nett bis hierhin? Freifunk-Firmware ist drauf. Speicher lohnt immer, aber das da oben steht übrigens, Einstellungen wurden gespeichert mit den Neustarten, deswegen ging ich gerade davon aus, das war's schon. Ja, aber wo kommt das andere Ende vom Warnkabel hin? Genau, also wir stecken dann einfach das Streaming aus, stecken jetzt Warn einmal durch und dann ist der Vortrag auch natürlicherweise zu Ende. Nein, aber also wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir eigentlich einen Freifunk-Router geflasht haben. Also das ist schon mal erfolgreich gelaufen. Was jetzt noch nicht der Fall ist, ist, er hat jetzt noch keine Internetverbindung. Das funktioniert in dem Zustand so, dass ihr bei den TP-Links zum Beispiel sind die dankenswerterweise beschriftet. Ich mache schon wieder fast Werbung für die Firma, gell? Aber auch andere Routerhersteller beschriften das entweder mit WAN oder mit Internet, steht jetzt hier auf der blauen Buchse drauf. Und im erweiterten Modus kann man das sogar noch irgendwo ein bisschen festlegen, was da wo läuft. Ah ja, genau. Hier zum Beispiel. Also hier kann ich festlegen, was so ein bisschen an welcher Buchse geht. Also er hat jetzt eine, ich glaube, da hat er die ganzen vier auf einmal zusammengefasst. Im Zweifelsfall lohnt sich ausprobieren und nicht nur über einen Port konfigurieren können. genau, also er hat jetzt einen Anschluss hat er als WAN definiert und einen als LAN definiert, das ist auch gut so. Und an diesem WAN-Anschluss, da muss man ihn natürlich dann ins Internet bringen im Idealfall, es sei denn, er kann mit dem Nachbarn meshen. Also bei mir zu Hause gibt es halt quasi irgendwo nochmal einen Router, der mir mein Provider undankbarerweise zur Verfügung gestellt hat. Und an dem hängt dann mein Freifunkrouter per Uplink, also quasi der WAN-Anschluss. Ich stecke den Freifunkrouter nachher an mein eigenes Netzwerk. Aus vollkommenem Paranoia-Modus und guter Gewohnheit steckt mein tatsächliches Hausnetzwerk dann nochmal an einem anderen Router. Also ich habe quasi zwei recht baugleiche Router gekauft, um Freifunk und privates Netzwerk zu machen. Und ganz vorne an der Front steht der Router, den mir mein Provider hingestellt hat. Das muss aber nicht unbedingt so laufen. Also, weil die Kiste, die macht ein VPN nach draußen, wie ich das vorher gesagt habe. Das heißt, deren Traffic wird nach draußen durchgetunnelt. Das steht dann nachher eh nicht an eurer IP-Adresse und die Leute haben, wenn ihr nicht hier irgendwas einstellen würdet, von wegen hier mache ich irgendwo dann an der Warnbuchse doch LAN oder so. Ich weiß nicht, wie man den einstellen müsste, aber wenn man den da nicht umstellt, dann geht all sein Traffic nach draußen und eben auch gar nicht durch euer LAN. Also er geht über den Gateway natürlich schon raus, aber der biegt dann nicht ab und sagt, dann gucken wir uns mal im Netzwerk um, sondern der hält sich an seine Gateway-Route und tunnelt über VPN alles raus. So. Sei denn, er spielt da mit den Optionen und sagt, ja, ich reize es jetzt voll aus, ich nehme jetzt die LAN-Ports und mache natürlich am Freifunk-Router alles andere, was ich an LAN brauche. Kann man mal probieren, finde ich jetzt aber nicht unbedingt, weil an die Kiste dürfen alle meine Gäste ran und die unterschreiben ja nicht bei mir oder hinterlegen meinen Ausweis deswegen. Das ist für Gäste und mein LAN ist bei mir daheim tatsächlich ein anderer Router. Mit voller Absicht. Aber so kriege ich das sauber getrennt. Weiteres? Weil sonst...
Ich habe noch eine kleine Frage. Also ich habe gesehen, bei einer anderen Community muss man noch den Public Key für den VPN oder so verschicken, damit er eingetragen wird. Ist das hier automatisch ohne manuelle Interaktion dann?
Also die machen ihre VPN-Verschlüsselung nicht so, dass ich da jetzt während der Konfiguration den Key selber wählen könnte.
Also es der, wird irgendein ja, Schlüssel generiert.
Er ist voreingetragen in der Firmware, war jetzt gerade die... Okay. Aussage, glaube ich, müsste ich jetzt selber irgendwo im Repo nachgucken, ja, ob er da zufälligerweise liegt.
Dort Communities, die gerne quasi den Kontakt mit den Routeraufstellenden haben möchten, bevor sie quasi die Router freischalten. Also der Key wird auch im Installationsprozess im Router generiert, aber der Public Key des Routers, den möchten sie gerne per Mail haben, um sie dann im Gateway freizuschalten. Das ist eine reine politische Entscheidung, warum man das möchte, warum man das nicht möchte. Und es gibt Communities, die das nicht so machen, so wie ihr, so wie viele andere auch. Aber es gibt auch Communities, die dafür ihre Gründe haben und ich sag mal, muss man respektieren.
Ja, also gut, ich meine, es ist ja so, dass irgendjemand, der den Gateway auch immer mal wieder betreibt und wenn der nachher sagt, okay, ich möchte das...
Es geht auch darum, so, um funktionsfähige Mailadressen von Leuten zu haben, wenn mal ein Router irgendwie, was weiß ich, die Firmware-Updates nicht nimmt, dass man die zumindest mal kontaktieren kann oder wirklich einfach nur ganz banal helfen kann.
Also wir haben hier tatsächlich so eine Einstellung, ob der Router sich selber updatet oder nicht. Das ist diese Auto-Updater-Geschichte und wir haben jetzt gerade von der Firmware auf die Version 2 einen kleinen Sprung gemacht und da gab es tatsächlich zum Beispiel ein paar ältere Router, die dann halt den Sprung nicht mitgeschafft haben, weil die den Auto-Updater ausgelassen haben oder weil sogar die Hardware zu alt war im schlimmsten Falle, da hätten wir vielleicht den einen oder anderen gern angeschrieben. Das fiel dann natürlich bei uns aus. Ja, manche halt erst so nach einem halben Jahr oder wenn es dann mal jemandem auffällt oder was auch immer. Also ja, voller Vertrauen haben wir auch gesagt, die werden sich schon melden, wenn da was ist. Es war dann tatsächlich genau unser Weg.
Ansonsten mal deine Empfehlung, wenn heute jemand losgeht und sagt, ich möchte gerne, was würdest du sagen, was für Router sollen die sich kaufen? Also so vielleicht so das Einstiegsmodell, das mittlere und das, wenn, ich sag mal, Geld spielt keine Rolle.
Also tatsächlich eine Geld spielt keine Rolle Geschichte, das ist jetzt auch übertrieben, aber wenn man eine teurere Installation machen kann, dann ist es so, dass dieses VPN machen, dieses Verschlüsseln, das kostet tatsächlich ein bisschen Rechenleistung. Das heißt, je kleiner der Router ist, desto härter gefordert ist der da damit. Also ich habe tatsächlich mit denen, die ich jetzt so aufgestellt habe, das gibt es bei uns tatsächlich irgendwo, naja, komm, also auf der Freifunk-Bodensee-Seite gibt es ein paar Router-Empfehlungen für kleines, mittleres und großes Budget. Großes Budget würde bedeuten, ich beschäftige tatsächlich eine eigene Recheneinheit mit dem VPN bauen. Also irgendwann gibt es einen Vortrag, glaube ich, sogar noch zum Thema, wie mache ich Batman 5 auf dem neuesten Raspberry? War der nicht irgendwie so? Genau, also dann baue ich einen Offloader. Das heißt, ich beschäftige wirklich eine Maschine mit der VPN-Geschichte, weil auf diesen Routern halt nicht ganz so viel Rechenleistung zur Verfügung stellt. Und je mehr Geld ich in die Hand nehme, desto mehr Rechenleistung habe ich theoretisch halt auch. Also man kann mit 15 Euro Routern anfangen, aber da geht dann halt sehr viel Overhead fürs Verschlüsseln irgendwie hops. Das heißt, nicht wundern, wenn da nicht mehr als 3, vielleicht 5 Mbit rumkommen, obwohl ihr eigentlich eine 120er Leitung habt oder so. Das liegt dann aber daran, dass der Router einfach mit dem Verschlüsseln entsprechend gefordert, schrägstrich schon fast überfordert ist. Also wer ein ganzes Haus versorgen will, kann dann tatsächlich sagen, ich lagere das Thema VPN aus. Einsteigen würde ich, ich war ganz glücklich, also ich habe mir einen Router gekauft, so Preisklasse 50, vielleicht kann man sich gebraucht für 40 Euro was schießen. Nein, ich mache jetzt nicht schon wieder Werbung, aber mit dem kann ich echt, mit denen habe ich am meisten einfach schon geschafft, aber das war jetzt einfach nur Zufall und die stehen halt einfach so auch bei uns drin, als mit denen geht's. Also ich habe einfach damals war ich noch gar nicht so aktiv hier, aber habe ich da auf der Internetseite vorbeigeguckt, da hieß es halt, der Router geht. Vernünftig, habe in der Firmware-Liste geguckt, habe irgendwie gesehen, was der Gebrauch kostet, was er neu kostet, habe den bespielt. Habe also als ersten Router, ich glaube, einen C5er damals von TP-Link noch bespielt und als zweiten erst den C7er oder was auch immer. Aber guckt euch um, da stehen einige Modelle da. Hier in der Landschaft steht gerade sehr viel Ubiquiti Unify rum, weil die halt auch irgendwie dann mit PoE Spaß machen. Die sind aber jetzt gar nicht mehr, die kann man theoretisch selber mit Freifunkfirmware flashen, aber bei denen ist es zum Beispiel so, dass er hier auf dem Camp eine Installation hat. Wir haben Offloader im Einsatz. Also da sind Maschinen dafür da, die das VPN machen und dann sind Maschinen da, die Access Points sind und diese Rolle ist dann einfach nicht vermischt. War jetzt etwas weit ausgeholte Antwort? Ist die Frage beantwortet? Ja, also ohne Werbung zu machen. Ich habe ganz nette Erfahrungen damit gemacht, aber wie gesagt, auch das Vorgängermodell funktioniert und die einschlägigen Gebrauchtmarke Abmarkte abklappern lohnt sich auch, sofern die Händler, wie ich eingehend sagte, die Hardware-Version verraten, weil das lohnt sich abzugleichen.
Gut. Dann sei bedankt.
Bitte gerne.